Christ in You. Mit Gott die Welt verändern.
Guten Morgen. Ja, ich spreche heute Morgen über meine Liebe zur Gemeinde. Das ist mein Thema heute Morgen. Und als ich mich entschieden habe, das war schon letztes Jahr, als ich wusste, hey, ich will unbedingt über meine Liebe zur Gemeinde sprechen, da wusste ich, ich will das nicht alleine machen, sondern ich möchte tatsächlich einige Köche mit dazu holen, die mich unterstützen. Und da ist Benjamin Ebertshäuser und Balthasar Schneider von extremedining.ch, die mich heute bei der Botschaft unterstützen werden. Vielen herzlichen Dank. Danke euch beiden. Ich wusste, dass ich einen Koch beiziehen will, und zwar, ihr werdet sehen, das ist nicht nur Dekoration, sondern sie sind Teil der Predigt, sie sind Teil meiner Botschaft, die sehr wahrscheinlich sogar noch lauter spricht als meine Worte. Und als ich wusste, dass ich einen Koch beiziehen wollte, kriege ich doch tatsächlich ein E-Mail von Benjamin, der mir schrieb, liebes Pfingstkonferenz OK. An der Konferenz 2013 erzählte Benno Müller, was es alles für Anbietungsarten gäbe, wie zum Beispiel die Musik, prophetisches Malen, Tanzen. Unter anderem erwähnte er auch, wie cool es wäre, wenn man zur Ehre Gottes kochen würde. Ich würde gerne an der Pfingstkonferenz kochen. Und Benjamin, hier stehen wir nun und sprechen zusammen. Auf etwas andere Art und Weise. Ja, ich möchte euch aber zuerst erklären, weswegen ich über meine Liebe zur Gemeinde spreche. Ich war 7 Jahre alt, als meine Eltern die Vineyard Bern gegründet haben. Das heißt, ich war ein Kind. Und ich habe von Anfang an miterlebt, dass Gemeinde und Familie eigentlich das Gleiche ist. Die Gemeinde war Teil unserer Familie. Und das hat sich noch verstärkt, als wir ein Jahr nach der Gründung der Vineyard Bern mit einigen anderen zusammen in ein Haus gezogen sind und sozusagen eine Wohngemeinschaft gebildet haben. Da waren bis zu 13 Menschen, die zusammen gewohnt haben. Im Wohnzimmer haben wir dann die Gottesdienste gefeiert. Und das hat dazu geführt, dass für mich Gemeinde und Familie so nah kam, dass ich das noch heute nicht voneinander trennen kann. Und das hat da eine Liebe zur Gemeinde in mir geweckt, die der Liebe zu meiner Familie gleich kommt. Und so ist es noch heute, dass ich Gemeinde und Familie nicht voneinander trennen kann, denn Gemeinde hat das ganze Wesen einer Familie, wie wir heute sehen werden. Und so liebe ich auch heute noch die Menschen aus der Vineyard Bern, zu sehen, wie sie sich verschenken, das Erbe, das Gott uns anvertraut hat. Zu sehen, wie sich der Einzelne im Alltag verschenkt, um sein Reich sichtbar zu machen. Zu sehen, wie das, was da innen ist, rausfließt. Es gibt nichts Schöneres als das. Und deswegen ist in mir diese Liebe zur Gemeinde gewachsen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so zusammenlebt, ist es nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Ich bin mir sicher, du kennst das aus deiner Familie. Und das war auch bei uns in diesem Haus, wo wir als Gemeinde zusammen gewohnt haben oder ein Teil der Gemeinde mitgewohnt hat, nicht anders. Da ist zum Beispiel dieser Mann dann in das Haus eingezogen, der im Drogenrausch einen Mann umgebracht hatte, kam ins Gefängnis und als er seine Zeit verbüßt hatte und aus dem Gefängnis entlassen wurde, kam er zu uns und wohnte bei uns. Und das war für mich richtig cool, weil es war ein Mann, mit dem ich spielen konnte. Er hat einen Spielzeugpanzer. Wer am Kennenlernabend war, weiß das. Kennenlernabend der Vineyard Bern. Ich hätte doch nie so einen Spielzeugpanzer zum Spielen gehabt. Und der hatte so einen. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Aber leider hatte dieser Mann relativ bald mal einen Rückfall in die Drogen und ist mit unserer ganzen Haushaltskasse abgehauen. Und leider auch kurze Zeit später gestorben. Und da habe ich miterlebt, dass Familie sein auch heißt, dass jeder Mensch Platz hat in der Familie. Und weißt du, wenn Menschen mit großen Herausforderungen, wenn Menschen, die herausgefordert sind, nicht in unserer Familie Raum haben und sein dürfen, wie sie sind, bringen dürfen, was sie haben, wo in aller Welt sollen sie sonst hingehen? The City on a Hill. Und Herausforderungen hat es noch viel mehr gegeben in diesem Zusammenleben. Aber Teil vom Familiensein ist ja, dass wir Familie sind. Nicht, weil wir keine Probleme haben, nicht, weil wir alle immer gleich denken und alles gleich machen würden, sondern weil wir die gleichen Eltern haben, weil wir den gleichen Vater haben in unserem Sinn hier. Vielleicht hast du auch schon festgestellt, dass du mit den Menschen am meisten Herausforderungen hast, denen du am nächsten bist. Die sind dir auch nicht egal. Und so sehen wir das auch in unseren Familien. Auch wenn wir Streit haben, auch wenn wir anderer Meinung sind, auch wenn Kinder sich kloppen, etwas ändert sich nicht. Sie werden immer Familie bleiben. Und genauso ist es auch bei uns. So habe ich Gemeinde früh als Familie erlebt. Und es hat nicht lange gedauert, dass ich festgestellt habe, dass meine Familie viel größer ist, als ich ursprünglich gedacht habe. Dass da noch viel mehr Menschen dazugehören, Brüder und Schwestern. John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, lehrte uns einige Dinge. Das etwas, was er uns gesagt hat, was ich nie vergessen werde, was mich prägt, ist, dass er sagte, schaut, dass ihr folgende Prioritäten einhaltet. Und ich glaube, mein Vater hat das am Samstag schon gesagt. First the kingdom of God, then the body, and then the vineyard. Es geht zuerst ums Reich Gottes, dann um die Kirche, die ganze Kirche, und dann um die Vignette. Und er sagte, wenn ihr diese Prioritäten einhaltet, wenn es euch immer ums Reich Gottes geht und nicht um euch selbst, dann wird es euch gut gehen. Und wenn er dann über die Kirche sprach, den Leib, sagt er, we are called to love, oder ich lerne zu lieben, was Gott liebt, die ganze Kirche. Das schließt alle freien Kirchen, Baptisten, Pfingstler mit ein, genauso die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang sprach er von der Vineyard Bern von einem Gemüse. Er sagte, weißt du, wir sind einfach ein Gemüse. Ich liebe Zucchetti. Oh, Knoblauch wäre auch schön. Ha. Nehmen wir Knoblauch, nicht Zwiebeln. Ha. Wir sind ein Gemüse. Nicht das Schönste, nicht das Größte, nicht das Beste, aber ein Gemüse, das diesem Eintopf Geschmack gibt. Und dieses Bild hat mir unglaublich gefallen. Ja, genau, dieser Gemüseeintopf, der sich zusammensetzt aus unterschiedlichsten Gemüsen. Und deswegen seid ihr auch hier und ihr bereitet uns so einen Gemüseeintopf, wo wir sehen, wie die Verschiedenartigkeit, der ganze Reichtum dessen, was Gott uns geschenkt hat, zusammenkommt. Und wäre es nicht furchtbar langweilig, wenn in einem Gemüseeintopf jedes Gemüse gleich schmecken würde? Mann, wäre das fade. Mann, wäre das schade. Und so sind wir einfach ein Gemüse in einem Eintopf. Und deswegen wollte ich, dass ihr hier dabei seid, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir diese Schönheit der Einheit sehen können. Und nicht nur sehen, sondern dass wir es riechen können. Und am Ende werden mindestens 100 Personen die Schönheit dieser Einheit auch kosten können. Vielen herzlichen Dank, Benjamin und Balthasar, dass ihr das möglich macht. Lieben, was Gott liebt. Die ganze Kirche, das war die Aussage von John Wimber. Wir müssen lieben, was Gott liebt, die ganze Kirche. Und so spreche ich darüber, lieben, was Gott liebt. Jetzt, Jesus selbst hat in seiner Abschiedsrede zu den Jüngern etwas Ähnliches gesagt. Also diese Aussage kommt ja nicht einfach von John Wimber. Jesus sagte zu seinen Jüngern, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ah, ich sage euch, das ist die Vorbereitung des Geruchs. Ich muss schnell riechen kommen. Riecht gut. Riecht sehr gut. Unsere Liebe zueinander macht uns als seine Nachfolger erkennbar. Die Glaubwürdigkeit unseres Christseins kommt aus dieser Liebe zueinander. Und deswegen sagt der Jesus kurz später auch etwas zu uns. Er betete nämlich und schloss uns in dieses Gebet mit ein, im Johannes 17, Verse 20 bis 23. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann wiederholt er die gleiche Aussage ein zweites Mal. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Das heißt, an unserer Liebe zueinander sehen die Menschen, Jesus liebt sie wirklich. Dort, wo ich meinen Mitbruder aus einer anderen Gemeinde, aus einer anderen Kirche liebe, sehen die Menschen nicht nur Marius liebt den Don, sondern dieser Jesus hat Liebe, die ich nicht kenne. Und wir werden sehen, wie das auch tatsächlich geschehen ist, kurze Zeit darauf. Denn spannend an dieser Aussage ist, dass Jesus die Einheit hier nicht befiehlt. Habt ihr das festgestellt? Das war nicht ein Appell, liebt einander mehr. Sondern er betet für diese Liebe. Er verheißt ihnen sozusagen diese Liebe. Es ist ein Versprechen, das Jesus seinen Jüngern und auch uns gibt. Und er sagt damit, dass es ein Geschenk Gottes ist. Diese Einheit ist nicht etwas, was wir durch unsere Arbeit, durch unser Ringen schaffen können, sondern es ist ein Geschenk des Geistes. Es ist ein Geschenk Gottes. Und interessant finde ich, wenn wir dann kurze Zeit später schauen, was geschieht am Pfingsten und nach Pfingsten, sehen wir, wie dieses Geschenk kommt und wie dieses Geschenk ausgepackt wird und wie wir dieses Geschenk eigentlich längstens in Händen halten. Lass uns schauen, was kurze Zeit darauf geschehen ist. Als der Heilige Geist am Pfingsten auf die Menschen fällt, lesen wir Apostelgeschichte 2. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten die Menschen in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns hier in seiner Muttersprache reden hört? Und dann werden alle Völker aufgezählt. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Menschen aus allen Völkern sind dort am Pfingsten gegenwärtig. Und sie sind verwirrt, weil jeder in der unterschiedlichsten Sprache die Jünger von den guten Werken Gottes sprechen hört. Jetzt, das erinnert mich natürlich an eine andere Geschichte im Alten Testament. Als die Menschen eine Sprache sprachen, sich selbst ein Denkmal setzen wollten. Und weil sie sich selbst ein Denkmal setzen wollten, wurde ihre Sprache durcheinander gebracht und sie wurden verwirrt und haben sich getrennt. Und hier sehen wir am Pfingsten, dass die Menschen unterschiedlichste Sprachen sprechen, aber nichts von Verwirrung geschieht, sondern alle sprechen von dem einen, von den wunderbaren Taten Gottes. Und so kommen Menschen aus allen Sprachen, die ganz unterschiedlich sprechen, zusammen. Und interessanterweise werden sie am Pfingsten Teil der gleichen Familie. Einheit entsteht dort oder wird dort sichtbar, wo Menschen nicht die eigene Ehre suchen, sondern das Wirken Gottes in den Mittelpunkt stellen. Aber es geht weiter. Nur wenige Verse später lesen wir einen anderen Ausdruck der Einheit, der in der Gemeinde da sichtbar wurde. Apostelgeschichte 2,44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und hatten alles gemeinsam, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Jetzt, wir wissen aus der jüdischen Überlieferung, dass Wohltätigkeit eine ganz normale Sache war in Israel. Es war eine hochgewertete und gern geübte Pflicht. So sagte Rabbi Eliasa beispielsweise, wer Wohltätigkeit übt, ist wie einer, der die ganze Welt mit Gottes Liebe erfüllt. Mit den Armen zu teilen war nicht löblich, es war in dieser Kultur eine Selbstverständlichkeit. Auch der Ärmste in Israel war aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Ein Rabbiner bezeichnete es als die Chance für jeden Menschen, ein Partner Gottes bei der Schöpfung zu werden. Ist das nicht krass? Egal wie wenig du hast, wenn du gibst, wirst du ein Partner Gottes in der Schöpfung. Aber was die Christen nach Pfingsten lebten, ging weit darüber hinaus. Sie teilten alles miteinander, was sie hatten. Nicht, weil sie das mussten. Nicht, weil es von ihnen erwartet war. Das sehen wir in einer anderen Geschichte. Sondern aus Freiwilligkeit, weil sie das Wohl des Nächsten vor ihren eigenen Vorteil gestellt haben. Einheit, die von innen herauskommt. Der Heilige Geist hat eine Liebe in ihnen geweckt, die dazu geführt hat, dass sie nichts voneinander zurückgehalten haben. Ist das nicht eine unglaubliche Kraft, die der Geist da gewirkt hat? Und plötzlich werden Arme und Reiche Teil der gleichen Familie. Und jetzt wird es erst richtig krass, finde ich. Denn wenn wir sehen, was in der Apostelgeschichte geschehen ist, ist das, was die Menschen erlebt haben, viele angezogen hat. Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Da waren Sklaven und Freie darunter. Nun stell dir mal vor, was das mit sich gebracht hat. Da war also ein Herr, der einen Sklaven hatte, und beide wenden sich Jesus zu. Und auf einmal ist der Sklave, der in der damaligen Kultur ein Besitz seines Herrn war. Na, ihr müsst euch das vorstellen. Ein Sklave konnte kein Eigentum erwerben, denn wenn er was gekauft hat, hat es seinem Herrn gehört. Die Frau des Sklaven hat dem Herrn gehört. Die Kinder, die sie kriegten, gehörten seinem Herrn. Eine Mischna, das ist die mündliche Überlieferung, sagte, Sklaven sind wie Ländereien. Eine andere sagt, Sklaven sind wie bewegliche Güter. Sklaven waren eine Sache. Nun stell dir vor, was geschieht, wenn diese Sache sich mit seinem Herrn Jesus zuwendet. Und plötzlich sind sie Geschwister, Bruder und Schwester. Das bringt die ganze Ordnung durcheinander. Paulus schreibt im 1. Korinther 7, 22, und denke daran, wenn du ein Sklave warst, als der Herr dich berief, dann bist du jetzt ein Freigelassener vor Gott. Und wenn du frei warst, als der Herr dich berief, dann bist du jetzt ein Sklave von Christus. Ist das nicht unglaublich? Teil der gleichen Familie, der Sklave und sein Herr. Und es gibt Belege aus dieser Zeit, die uns zeigen, dass es sogar Sklaven gab, die zu Gemeinde leiten wurden. Was für eine unglaubliche Einheit, die der Heilige Geist hier geschenkt hat. Es geht noch weiter. Dann hat Petrus diese Vision von dem Tuch mit den unreinen Tieren. Es kommen drei Männer, die ihn zum römischen Centurio, ich muss seinen Namen suchen, Cornelius, rufen sollten. Jetzt in der damaligen Zeit war das ein Problem. Denn Juden durften nicht in das Haus eines Nichtjuden gehen. Nichtjuden galten als unrein und die Gefahr war, dass sie sich damit verunreinigen. So steht beispielsweise im Talmud, wenn auch nur eine Irrsinnige in einer Stadt ist oder eine Nichtjüdin oder eine Samaritanerin, so sind alle Speichelauswürfe in der Stadt unrein. Das heißt, jede Spucke ist unrein, weil es könnte ja von der Nicht-Israelitin stammen. Oder, deswegen war es nie, den Juden nicht erlaubt, in ein nichtjüdisches Haus zu gehen. Rabbi Shlomo Yitzchaki sagte nämlich, die Nichtjuden verunreinigen durch Berührung, Tragung und Bezeltung. Das heißt, indem man sich im gleichen geschlossenen Raum aufhält. Die Gemeinschaft zwischen einem Juden und einem Nichtjuden war beinahe unmöglich. Stell dir mal vor, welche Barrieren Petrus hier überwinden musste. Doch als er dann hört, dass Gott selbst Cornelius zu ihm gesandt hat, sagt er, Apostelgeschichte 10, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Und noch als Petrus spricht, fährt der Heilige Geist auf die ganze Versammlung und die Menschen, die vor Ort sind. Cornelius und sein ganzes Haus werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auf einen Schlag kommen die Heiden. Was haben wir noch nicht? Auf einen Schlag kommen die Heiden in die gleiche Familie. Spürt ihr etwas von dieser Einheit, die der Geist uns bereits geschenkt hat? Die haben immer noch alle Sprachen gesprochen. Die einen waren immer noch Sklaven. Die einen, die waren immer noch Griechen, wenn man so will. Oder Perser oder was auch immer. Aber sie wurden Teil der gleichen Familie. Was Jesus hier gemacht hat oder was der Heilige Geist gemacht hat, ist revolutionär. Er hat eine neue soziale Realität geschaffen. Und wir kommen zum letzten Unterschied, den ich hier aufnehmen will. Der Heilige Geist schafft eine Einheit, die niemand für möglich gehalten hätte. Da werden auch Menschen mit einbezogen, die von ganz unterschiedlichen Denkweisen herkommen. Griechen und Juden, das griechische und das hebräische Denken sind so unglaublich unterschiedlich. Ich gebe euch 2, 3 Beispiele. Wenn wir beispielsweise den Begriff Wort nehmen, das Wort, ist es im Hebräischen eine wirksame Kraft. Der hebräische Begriff Dabar heißt gleichzeitig Wort, Tat und Sache. Ganz anders im Griechischen. Der Begriff Logos kommt von Sammeln und Ordnen. Der will nicht kraftvoll wirken, sondern vielmehr will er informieren und zu vernünftigem Denken führen. Deswegen haben griechische Denker versucht, Gott zu erklären, Gott zu verstehen. Wir erkennen Gott durch unseren Intellekt. Im jüdischen Denken ist es etwas anders. Erkenntnis ist nicht eine denkerische Leistung, sondern eine persönliche Begegnung. Deswegen ist es nicht erstaunlich, dass jemanden erkennen in der hebräischen Sprache die sexuelle Vereinigung beschreibt. Im jüdischen Denken begegnet uns Gott in der Geschichte ganz persönlich. Seht ihr diesen Unterschied des Denkens? Und diese unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen werden auf einen Schlag Teil der gleichen Familie. Als der Heilige Geist auf die Christen fällt, schenkt er eine Einheit, die nie zuvor da gewesen ist. Etwas Unglaubliches. Und deswegen schreibt Paulus später auch: Und so seid ihr alle Kinder Gottes. Kinder! Teil der Familie! Durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Unser Problem ist, dass wir Einheit oft anders verstehen. Strukturell müssten wir nun eine Kirche werden. Hey, Moment, wir sind Teil der gleichen Familie. Oder wir verstehen Einheit darin, dass wir alle einer Meinung sein sollen. Gleiche theologische Überzeugungen. Aber wer weiß, dass du mit einem Bruder nicht immer einer Meinung bist. Du kannst einer Meinung mit jemandem sein und doch nicht nahe. Aber das, was der Heilige Geist uns geschenkt hat, geht viel weiter und geht viel tiefer. Er hat uns in die gleiche Familie hineingeboren, hineingenommen. Diese Einheit kommt von innen raus, nicht von außen her. Durch Struktur oder Denkweisen. Lieben, was Gott liebt. Leute, diese Einheit hat uns der Geist geschenkt. Wir müssen nicht beten, dass er uns mehr Einheit gibt. Wir sind Teil der gleichen Familie. Die Frage ist, ob wir anerkennen, dass der Nächste mein Bruder ist oder nicht. Ich schaue wirklich gerne Kochsendungen. Und ich weiß aus Kochsendungen, wie wichtig gute, frische Zutaten sind. Und weißt du was? Ich kann dir eines versprechen, Jesus benutzt die besten Zutaten. dich und mich. Menschen in der katholischen Kirche, in der reformierten Kirche, Pfingstler, Baptisten, einmaliges Gemüse. Wie schade wäre es, wenn wir alle nur noch, das sind jetzt nicht Tomaten, aber ich sage jetzt Tomaten, alle nur noch nach Tomate schmecken würden. Dieser Eintopf wäre fade. Weißt du, du bist aufgerufen, ganz Teil deiner Gemeinde zu sein, mit Überzeugung zu umarmen, welches Erbe dir Gott anvertraut hat, deinen Geschmack zu umarmen, aber den nicht für dich zu behalten, sondern den einzubringen ins Ganze. Deswegen ist deine Liebe zu deiner Gemeinde, zu dem, was Gott euch anvertraut hat als Erbe, so wichtig. Einheit heißt nicht, dass wir nicht das, was Gott uns gegeben hat, umarmen und lieben sollen, sondern vielmehr, dass wir bereit sind, es nicht als besser als das andere anzuschauen auf der einen Seite und es nicht von anderen zurückzuhalten, sondern es beizutragen in diesen Topf. Dass der gesamte Eintopf von diesem Geschmack mit geprägt werden kann. Genauso ist es bei der Einheit. Die Vielfalt ist eine Bereicherung. Ich habe Kurt Kardinal Koch aus Rom gefragt, ob er mir einen Beitrag für diese Konferenz aufzeichnen würde. Und Kurt Kardinal Koch hat Folgendes gesagt.
Keine Kirche ist so arm, dass sie nicht einen Beitrag leisten könnte zum größeren Ganzen des christlichen Glaubens in der heutigen Welt. Keine Kirche ist aber so reich, dass sie nicht der Bereicherung durch andere bedürfte. Und dieser gegenseitige Austausch, ich glaube, das Lebenselixier der Ökumene ist der Austausch der Gaben. Nicht nur der Austausch von Ideen und von Vorstellungen, sondern von verschiedenen Gaben. Jede kirchliche Gemeinschaft hat eine besondere Gnadengabe bekommen. Das sieht man ja gerade bei den Bewegungen, bei den Gemeinschaften, die ein besonderes Charisma haben, das sie aber nicht für sich behalten sollen, sondern dass sie in Austausch bringen mit anderen. Und in diesem Austausch der Charismen schon Einheit in Vielfalt sichtbar wird. Und es ist wirklich wichtig, dass es sichtbar wird.
Wow. Was für eine Aussage von Kurt Kardinal Koch. Lieben, was Gott liebt. Und ich habe auch Matthias Zeindler von der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn um einen Beitrag gefragt. Und zwar habe ich ihn gefragt, was nach seiner Meinung der Beitrag der Christen aus pietistischer oder charismatischer Tradition zu dem ist, was Gott heute in seinem Leib, in Europa und in aller Welt am Wirken ist. Und Matthias Zeindler hat Folgendes gesagt.
Eines der großen Charismen der pietistischen Gemeinschaften ist ihre Liebe zur Bibel, also die Überzeugung, dass Gott durch das Alte und Neue Testament in mein Leben hineinsprechen will. Die protestantischen Kirchen feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformation und in ihrem Kern war ja die Reformation die Wiederentdeckung der Bibel und ihre Botschaft von einem gnädigen, befreienden Gott. Nun ist es leider in manchen europäischen Kirchen die Bibel vielen Menschen gar nicht mehr bekannt und schon gar nicht mehr ist sie eine vitale Realität in ihrem Leben. Pietistische Christinnen und Christen erinnern uns, gerade uns Reformierte, daran, dass jede Erneuerung der Kirche beginnen muss mit einem offenen Hören auf die Bibel. Die charismatische Bewegung erinnert gerade uns als Reformierte daran, dass Gott gegenwärtig ist. Der Heilige Geist, das ist ja der Inbegriff der Gegenwart Gottes in unserer Kirche und in unserem Leben. Den Christinnen und Christen in der reformierten Kirche fällt es manchmal eher schwer, von der Gegenwart Gottes zu sprechen. Wir reden lieber von christlichen Werten, die es zu stärken gilt, oder von einer jüdisch-christlichen Tradition, die wir bewahren wollen. Aber knapp ausgedrückt geht es ja im christlichen Glauben nicht primär um darum, bestimmte Werte zu vertreten oder eine Tradition bewahren, sondern es geht darum, aus der Gegenwart Gottes zu leben. Und in dieser Zuversicht und dieser Freude leben nach meiner Wahrnehmung die charismatischen Bewegungen, und deshalb sind sie für uns anderen Kirchen eine große Inspiration.
Wow. Wow. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Und ich habe einen dritten Beitrag, der ist leider erst am Donnerstag gekommen, deswegen konnten wir ihn nicht mehr übersetzen. Es ist ein Beitrag von Justin Welby, Archbishop Justin Welby aus der anglikanischen Kirche, der Erzbischof von Canterbury. Ich werde danach ganz kurz übersetzen, was er gesagt hat, für die, die kein Englisch sprechen.
The Holy Spirit does more than anything else in his extraordinary work in the church is bring order and integration. In other words, he enables us to love one another. Charismatic Christians must above all never be those who give some sense that they have a vague superiority, some mysterious inner knowledge that nobody else has. Instead, in their attention to the Spirit, they must be attentive to the work of the Spirit, who drives us out into the world in witness, who spreads the church around the globe in mission and in love, who fills our hearts with compassion for the poorest and the most severely suffering, and who enables us not to judge other Christians by their worship, by their style, by whether they speak in tongues or anything like that, but to judge them as those who are saved by the blood of Christ and given new life through the empty tomb and led themselves into mission, evangelism and worship. That is the most exciting thing we can do. We enable people as Christians to be the fullness of what God is calling them to be. I'm so excited about your conference. I'm so thrilled to be able to say something to you. May God bless you and fill you afresh with his Spirit. We're seeing great global move of prayer at the moment. Thy kingdom come, O Lord, thy kingdom come. Amen.
Amen. Ganz kurz zusammengefasst sagte Justin Welby, dass der Heilige Geist uns befähigt, einander zu lieben. Dass wir nie das Gefühl geben sollten, dass wir die Wahrheit gepachtet hätten, sondern offen sein sollen für das Wirken des Geistes, der uns hinausführt in die Welt, zu den Menschen, zu den Ärmsten. Und der Heilige Geist, der uns befähigt, die Fülle dessen zu sein, wozu Gott uns geschaffen hat. Und das wünsche ich mir. Das ist der Ausdruck dieser Einheit. Lieben, was Gott liebt. Weißt du, weswegen wir eins sind? Weil wir den gleichen Vater haben. Das gleiche Haupt, das uns führt und steuert. Und den gleichen Geist, der uns miteinander verbindet. Wir sind Teil der Familie Gottes geworden. Und egal was geschieht, egal wie sehr wir streiten miteinander, etwas ändert sich nie. Familie bleibt Familie. Und wie es in unserer natürlichen Familie ist, ich habe meine Schwestern und meinen Bruder nicht ausgewählt. Ich bin sehr dankbar für sie, aber es war nicht meine Wahl. Lieben, was Gott liebt. Im hohepriesterlichen Gebet von Jesus, das wir eingangs gelesen haben, beschreibt Johannes auch, wie diese Einheit aussieht, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Die Vorlage, das Vorbild, das Original, nach dem unsere Einheit gezeichnet ist, ist die Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nicht unglaublich. Unser Privileg und unsere Verantwortung ist es, das Wesen Gottes zu widerspiegeln. jeden Aspekt seines Wesens. Die Einheit, die wir untereinander leben, ist ein Abbild der Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die sind vollkommen eins. Weißt du, wie diese Einheit aussieht? Der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater verherrlicht den Sohn. Dieser wiederum weist auf den Heiligen Geist, der wiederum auf Jesus weist. Siehst du das Vorbild für unsere Einheit? Das ist absolut spektakulär. Ihre Einheit ist die Vorlage für unsere Einheit. Der Autor Aidan Tozer illustriert dies folgendermaßen. Ich finde das ein unglaublich schönes Bild. Ist dir jemals aufgefallen, dass 100 Pianos, die mit der gleichen Stimmgabel gestimmt sind, automatisch aufeinander gestimmt sind? Sie harmonieren nicht, weil sie aufeinander, sondern weil sie nach einem Maßstab gestimmt sind, dem sich jedes einzelne Klavier beugen muss. Lieben, was Gott liebt. Unser Privileg ist es, dass wir das Wesen Gottes widerspiegeln können, sodass die Menschen um uns herum ihn an uns erkennen, ihn riechen, ihn schmecken. Und das ist auch der Grund, den Jesus hier erwähnt in diesem Gebet. Er sagt nämlich, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das heißt, wie wir übereinander sprechen, wie ich über andere Gemeinden, andere Kirchen, Denominationen, Konfessionen denke, und spreche, weil es kommt ja von hinten. Wenn ich was sage, das nicht meinem Inneren entspricht, dann merkt man sehr schnell, dass es nicht echt und nicht authentisch ist. Aber wie ich über andere Christen denke und spreche, wie ich mich verhalte ihnen gegenüber, beeinflusst mein Zeugnis in dieser Welt. Und wenn sie diese Einheit riechen, wenn das aus mir ausdünstet, diese Liebe zu meinem Bruder, wenn man das riecht, und jetzt bitte ich die Menschen nach vorne zu kommen, die helfen, die Dinge hier zu verteilen. Wir werden soweit. Ja. Dann können wir etwas davon schmecken, wie diese Einheit sich anfühlt am Gaumen. Das dauert nun seine Zeit. Ich werde einfach noch weitersprechen. Ihr könnt schon mal dann diesen Gemüseeintopf in der Menge verteilen gehen. Dort, wo Menschen diese Einheit riechen, mitkriegen, erkennen sie, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat. Und es ist nicht das, was wir uns wünschen. Es ist nicht das unser Auftrag. Ich liebe die Vinia Pern. Ich liebe wirklich alles, beinahe alles, also nein, ich muss sagen alles, Entschuldigung. Ich liebe alles, ich muss das nicht, es kommt von innen raus. Das wäre meine schweizerische Demut, zurückhaltend zu sein, die lege ich jetzt ab. Ich liebe alles an der Vinia Pern. Ich liebe, was Gott uns anvertraut hat. Ich liebe die Menschen, nicht nur die Einfachen, nicht nur, wenn alles rund läuft. Ich liebe die Familie, die Gott mir hier geschenkt hat. Es ist einzigartig. Ich würde hoffen eben, dass wir irgendwas wie Knoblauch sind, so geschmackvoll. Ne? Aber ich bin mir bewusst, wir sind nicht die Einzigen. Ich bin bewusst, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen. Ich bin bewusst, wir brauchen euch, anderen Gemeinden. Ich bin bewusst, ich will unseres mit einbringen, wie beispielsweise durch diese Konferenz oder auf andere Arten und Weisen und weiß gleichzeitig, es ist nur ein Geschmack, ein Gemüse im ganzen Eintopf. Aber es braucht uns, dass wir unseren Geschmack einbringen. Und weißt du, was es noch braucht? Es braucht noch viel mehr Gemeinden, die entstehen. Es braucht Gemeindegründungen, die ihn an Orten, wo es noch wenig Gemeinden gibt, um ihn riechbar, schmeckbar, spürbar zu machen. An den unterschiedlichsten Orten. Und deswegen möchte ich beten. Wisst ihr, was wir machen? Das ein bisschen anders. Weil, meine Lieben, kommen wir machen. Darf ich kurz pausieren? Ihr könnt das hier vorne dann schön austeilen. Und wenn du willst, kannst du nach vorne kommen, nach der Ministry Time oder während der Ministry Time und dir Suppe holen kommen. weil ich möchte nämlich noch für zwei, drei Dinge beten an diesem Ort. Wir strecken uns aus nach einem Aufbruch, der Tausende von Menschen zu Gott zieht. Nach einem Aufbruch, der ein Segen ist für die ganze Gesellschaft, das sich nicht nur in der Kirche abspielt, sondern zum Segen wird für die ganze Gesellschaft und der ein bleibendes Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Wenn wir das wollen, Leute, lasst uns einander lieben, damit die Menschen ihn riechen können, damit die Menschen erkennen, dass der Vater ihn gesandt hat. Amen. Lasst uns alle miteinander aufstehen. Ja, ich mache es kurz. Ihr dürft gleich in der Pause nach vorne kommen. Das heißt, ich muss danach noch was sagen. Ich möchte für Gemeindegründer beten, weil wir brauchen neue Gemeinden, die ihn sichtbar und spürbar machen in dieser Welt. Wir brauchen Gemeinden, die bereit sind, ihren Teil beizutragen ins Ganze, aber wir brauchen auch neue Gemeinden. Wenn du Gemeinde gründen möchtest oder dir das zumindest überlegt, komm nach vorne. Es wird in die Pause reingehen, aber wir wollen für dich beten. Und am Platz, ich will für dich beten, strecke deine Hände auf. Wenn du merkst, du hast immer wieder Vorbehalte anderen gegenüber, anderen Kirchen, du merkst, es fällt dir schwer, diese Einheit, die der Geist uns bereit geschenkt hat, zu umarmen und du wirst das wie ablegen und ihm sagen, Jesus, ich habe vielleicht meine Geschichte, ich will lernen zu vergeben und die Einheit zu umarmen, die du uns geschenkt hast. Wenn du merkst, du möchtest Dinge loswerden, ihm gegenüber, das ist eine Sache zwischen dir und ihm, dann halt jetzt die Hand hoch und ich werde dafür beten. Jesus, ich danke dir für diese Liebe, die du in unser Herzen ausgegossen hast, für dich, aber genauso für unsere Brüder und Schwestern. Und Herr, du siehst, dass immer wieder Dinge geschehen auch, oder wir aufwachsen in einem Umfeld, wo es uns nicht gleich leicht fällt, andere zu lieben, in ihrer Andersartigkeit zu umarmen. Jesus, wo wir vielleicht vom griechischen Denken so sehr geprägt sind, dass wir die Wahrheit suchen vor der Begegnung. Hilf uns, diese Dinge loszulassen, zu vergeben. Ich danke dir, dass du heute solche Mauern und Blockaden anderen gegenüber abbaust. Heiliger Geist, komme du ganz neu auf uns. Und lass uns die Realität, die du an Pfingsten geschenkt hast, die sichtbar geworden ist, auch für uns heute sichtbar und erlebbar werden. Und Jesus, ich bete für all die Menschen, die Gemeinden gründen wollen. Lass du noch viel mehr Gemeinden entstehen, Jesus. Jesus, dass dass Menschen in unseren Ländern dir begegnen können. Solche kleine Einheiten der Familie, wo Menschen ein Zuhause finden können und dir begegnen. Und sich aber dann gleichzeitig auch wieder mit der Familie verschenken können. Amen. Amen. Jesus. Amen.